Gott ist gegenwärtig. Das haben wir bekannt, das haben wir eben gesungen. Und dieser Gott, der sei jetzt hier gegenwärtig in der Waldkirche, der sei unter uns gegenwärtig, der sei auch daheim vor YouTube gegenwärtig mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe in meinem Pfarrdienst oft mal eine Begebenheit erlebt wie folgende. Da sind Menschen, man kann sagen, die haben, ja, wie soll man das nennen, die haben so eine typisch kirchliche Karriere hingelegt. Also irgendwann mal getauft worden, übers Taufbecken gehalten worden, dann in den Kindergottesdienst gegangen, dann konfirmiert worden, das macht man ja so, da gibt es ja auch Geschenke danach, nach der Konfirmation, dann kirchlich geheiratet, in eine Gemeindegruppe gegangen, gelegentlich mal in den Gottesdienst gegangen, vielleicht auch in Gremien der Kirche, in der Mitarbeit mit dabei. Und dann kommt man mal ins Gespräch mit solchen Menschen. Und irgendwie merkt man dann ganz schnell, mit einem Glauben an den Gott, den uns die Bibel bezeugt, hat deren Glauben oder deren Glaubensvorstellung doch reichlich wenig zu tun. Und da kommen dann die verrücktesten Dinge, ja. Da kriegt man dann auf einmal was von Wiedergeburt erzählt, so ganz im Sinne des Buddhismus oder unser Herr Jesus Christus, der wird dann zu so einem lieben Menschen, der immer freundlich war, der vorbildlich gelebt hat. Und Bibelstellen, die irgendwie anstößig sind, die werden dann zu einem ganz unverbindlichen Produkt der damaligen Zeit erklärt, die aber für heute und jetzt, für das Leben heute und jetzt keine Bedeutung mehr haben. So typisch kirchliche Karrieren lernt man dann immer wieder kennen. Also man könnte es auch so sagen, ja, man lebt religiös, ja, weil es halt dazugehört, das christliche Abendland. Ja, immerhin haben wir ja die Feste noch, Weihnachten und Ostern. Religiöses Leben pur. Aber auf der anderen Seite habe ich auch schon Dinge erlebt. Da sind Menschen, manchmal sind die auch auf dem Papier konfessionslos und die kommen dann mir gegenüber mit Gedanken, die irgendwie ganz tiefe christliche Erkenntnisse transportieren. Und ich bin dann manchmal so weit, dass ich ihnen am liebsten sagen würde, ja, du bist eigentlich gar nicht fern vom Reich Gottes. Und diese Erfahrung, die hat mich dazu gebracht, ein bisschen vorsichtig zu sein und nicht überall, wo das Religionszugehörigkeitsmerkmal evangelisch draufsteht, dass da auch im Sinne der Bibel evangelisch drin sein muss. Als Bibelfeste Gemeinde, da wisst ihr sicher, es gibt im Neuen Testament zwei Stellen, wo wir nachlesen können, dass sich Jesus gewundert hat. Soll ich mal fragen? Wisst ihr die? Nee, ich lasse es, okay. Also einmal, da kam die Verwunderung aus der Ursache heraus, dass Jesus, so berichtet uns Markus es in seinem Evangelium, sich über den Unglauben der Bewohner seiner Heimatstadt Nazareth gewundert hat. Weil er hat ja gedacht, sie, die im jüdischen Glauben erzogen worden waren, die ihn, Jesus, schon von Kind auf gekannt haben, hören ja schon, wie der 12-jährige Jesus im Tempel, für welche weise Worte er dort geäußert hat, dass sich die Schriftgelehrten gewundert haben über ihn. Und Jesus wundert sich, diese Menschen, die ihn von klein auf kennen, ja, die müssten das doch erkennen, die müssten das doch spüren, dass er der von Gott verheißene Messias ist, der in diese Welt kommen soll. Er wundert sich, warum erkennen sie das nicht? Warum glauben sie nicht an ihn? Und dann gibt's noch einen zweiten Bericht im Neuen Testament, wo sich Jesus wundert. Und diesmal wundert er sich über den Glauben, das Vertrauen eines römischen Soldaten. Ich lese aus dem Matthäusevangelium im 8. Kapitel. Matthäus, der überliefert uns hier, als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein Hauptmann des römischen Heeres zu ihm und bat ihn um Hilfe. Herr, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und leidet entsetzlich. Jesus antwortete, ich will mitkommen und ihn heilen. Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Er sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren, eins ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Und ich sage euch, viele Menschen aus aller Welt werden kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel das Freudenfest feiern. Aber die ursprünglich für Gottes Reich bestimmt waren, werden in die tiefste Finsternis hinausgestoßen, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh wieder nach Hause. Was du geglaubt hast, soll nun geschehen. Und zur selben Zeit wurde der Diener gesund. Jesus wundert sich. Da ist ein Heide. Da ist einer, der ist in einer ganz anderen religiösen Welt groß geworden als die Juden. Da ist ein nüchterner, wahrscheinlich sogar ein ehrgeiziger Soldat bis zum Centurio, wir übersetzen das mit Hauptmann, da hat sich dieser Soldat emporgearbeitet. Und gerade der beweist so eine tiefe Glaubenserkenntnis. Und das ist doch merkwürdig. Da ist Gottes Bundesvolk Israel, um das sich der Herr im Himmel so lange gemüht hat. Und das hat sich von großen Teilen von ihm und seiner Tora, seiner Weisung entfernt und ist nicht in der Lage zu erkennen, wer es ist, da er so etwa um das Jahr 30 unter ihnen ist, in dem sich die Worte der Propheten jetzt vor ihren eigenen Augen erfüllen. Aber dieser aus einer anderen Religion stammende Heide, auf den hat man eigentlich immer so ein bisschen verächtlich niedergeschaut. Man hat diesem Heiden eigentlich überhaupt keine richtige Gotteserkenntnis zugetraut. Aber der geht jetzt hin. Der kommt jetzt zu Jesus. Und der vertraut. Der vertraut ganz bedingungslos den Worten des jüdischen Messias. Es ist genau umgekehrt, wie man es vielleicht erwarten würde. Führen wir uns mal vor Augen, wie bemerkenswert das Vertrauen, der Glaube dieses Hauptmanns sich äußert. Ich vermute, er muss schon von Jesus gehört haben. Es gab zwar kein Internet damals, es gab keine Zeitung in unserem Sinn, und trotzdem die Kunde von Jesus, was er da getan hat, die ist im ganzen Land erklungen. Das hat man weitererzählt. Das wurde durch Menschen transportiert. Ich glaube, dieser Hauptmann, dieser Soldat, der hatte das gehört, was da passiert. Und so fasst er sich jetzt ein Herz, kommt auf Jesus zu und überfällt ihn ganz direkt mit dem, was er auf dem Herzen hat. Also keine lange Vorrede, direkt das zu Jesus, was ihm auf dem Herzen liegt. Herr, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und leidet entsetzlich. Und Jesus, der ist gleich bereit mitzugehen, gleich bereit, sich der Sache anzunehmen. Aber der Hauptmann, der wehrt das energisch ab, weil soweit kennt er ja mittlerweile die jüdischen Reinheitsvorschriften. Besatzungsmacht in Israel, hat er was mitbekommen vom Glauben der Juden. Und der weiß, dem jüdischen Rabbi, der auf die Reinheitsgebote achtet, dem kann er es eigentlich nicht zumuten, jetzt das Haus eines Heiden zu betreten. Im Matthäusevangelium: Ich will mitkommen und ihn heilen. Der Hauptmann erwiderte: Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Und ich finde, genau in dem Moment, da zeigt sich vorbildlicher Glaube. Ein ganz schlichter, manche würden vielleicht sagen, fast naiver Glaube. Ein Glaube, ein Vertrauen, das davon ausgeht, Jesus, der braucht nur was zu sagen. Nur ein Wort zu sagen. Und schon geschieht es. Weil er ist ja Gottes Sohn. Und er ist Gottes Mensch gewordenes Wort. Und Gottes Wort, das hat nun mal die Eigenschaft, dass es immer das bewirkt, was es aussagt. Das Wort Gottes ist immer das Gegenteil von leeren Worten. Das Wort Gottes ist immer schon mit Leben und mit Wirken erfüllt. Erste Seite der Bibel, da könnt ihr lesen, welche Kraft das Wort Gottes hat bei der Erschaffung der Welt. Das Wort allein genügt und es geschieht. Und für den Hauptmann ist klar, was Jesus sagt, das wird geschehen. Der Hauptmann, der kennt das nicht anders von seinen gehorsamen Untergebenen und ganz sicher auch nicht anders von seiner Haltung gegenüber seiner Vorgesetzten. Er sagt: Auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich einem anderen, komm her, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Das ist Glaube. Das ist Vertrauen. Jesus und seinem Wort ganz einfach und ganz selbstverständlich alles zutrauen. Alles Heil, alle Heilung von ihm erwarten. Und so ein Glaube, so ein Vertrauen, der bringt in das Himmelreich. Und Jesus sagt, da werden viele sein, von denen man es nicht für möglich gehalten hätte, die durch so einen einfachen, so einen schlichten Glauben, so ein schlichtes Vertrauen selig werden und gerettet werden. Aber er sagt auch, viele dagegen, die meinen, aufgrund ihrer Abstammung oder der Tradition wegen, wenn sie an den hohen Festen mal in die Kirche gehen, weil man das eben so tut. Viele, die meinen, deswegen einen Platz im Himmel zu haben, die werden ausgestoßen werden, weil sie nicht solchen Glauben an Gottes Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, haben. Und das ist so erstaunlich. Jesus selbst wundert sich darüber. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass dann dieser Knecht des Hauptmanns tatsächlich gesund wird. Das ist für Matthäus gar nicht mehr wichtig. Weil passiert ja sowieso das, was Jesus sagt. Aber Matthäus findet das so unwichtig, er erwähnt das nochmal mit einem kleinen Halbsatz am Ende, dass er zur selben Stunde gesund geworden ist. Aber das eigentliche Wunder, auf das uns Matthäus verweisen will, ist dieser Hauptmann hier, der uns als Vorbild des Glaubens vor Augen gestellt wird. Wir können uns darüber wundern, wie interessant könnten den Psychologen spielen uns die Frage stellen, warum ist das so bei diesem Hauptmann? Aber ich glaube, wir würden damit die Botschaft verfehlen, die uns Gott mit dieser Geschichte zukommen lassen will. Und wenn Jesus sich hier wundert, dann nicht, weil er sich der Tatsache nicht bewusst wäre. Er ist schließlich Gottes Sohn, er durchschaut ja schließlich die Menschen. Ich glaube, Jesus wundert sich hier ganz demonstrativ, um uns darauf aufmerksam zu machen. Weil hier geschieht was, was unseren Vorurteilen und unseren Klischees zuwiderläuft. Und hier in diesem Text aus dem Neuen Testament, da können wir auch lernen, was es bedeutet, umzudenken oder Buße zu tun. Und das können wir ausgerechnet einem Mann lernen, der irgendwie kaum so in die Galerie der denkmalsgeschützten Vorbilder passt, ja, der vielleicht sogar heutzutage wegen seines Berufes nicht unbedingt zum Vorbild genommen wird. Vom Hauptmann von Kapernaum können wir das lernen. Und ich glaube, es sind zwei Dinge, die uns hier mitgegeben werden sollen. Als erstes, diese Geschichte ist eine Mahnung. Eine Warnung ist sie für alle, die wie viele aus dem Volk Israel meinen, dass sie doch wohl von Geburt an selbst den besten Draht zu Gott haben. Paulus, der ermahnt, wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Lassen wir uns doch heute mal ganz bewusst fragen, worauf unsere Beziehung zu Jesus Christus beruht. Beruht sie darauf, dass wir im Konfirmandenunterricht unendlich viel auswendig gelernt haben, was uns gar nicht interessiert hat, sondern es nur auswendig gelernt haben, weil wir das wussten? Basiert sie darauf, dass wir in eine gläubige Familie hineingeboren wurden? Darauf, dass ich ein anständiger Mensch bin, viel anständiger als meine Umwelt? Beruht sie darauf, dass ich zum Gottesdienst gehe, mich am Gemeindeleben beteilige? Oder beruht sie darauf, dass ich mich ebenso bedingungslos und schlicht auf Jesus verlasse, wie der Hauptmann von Kapernaum? Und ich sag euch, nur das Letzte, das kann retten, das kann selig machen. Wenn ich dieses Vertrauen in Jesus ernst nehme, dann werden alle Lebensbereiche auch in dieses Vertrauen mit eingeschlossen. Egal ob im Beruf, in der Schule, im Privaten, dann ist alles in dieses Vertrauen in Jesus mit eingeschlossen. Und erst wenn ich Jesus den Herrn über alle Bereiche meines Lebens nenne, dann werde ich das erfahren, was dieser schlichte Glaube des Hauptmanns bedeutet. Aber warnen lassen muss ich mich auch davor, dass ich zu Christus zwar Herr sage, ihn aber dann nicht wirklich Herr sein lasse. Wer Jesus nur als fromme Verzierung für sein Leben benutzt, das er eigentlich in eigener Regie führt, der misst diesem Herrn keine Regierungsmacht in seinem Leben zu. Oder kurz zusammengefasst, die Geschichte warnt davor, eine gute Beziehung zu Gott irgendwo anders zu suchen oder irgendwie anders pflegen zu wollen, als im einfachen, im schlichten und alltäglichen Glauben, der alles, wirklich alles allein von Jesus Christus erwartet. Und als zweites, die Geschichte ist auch eine Ermutigung. Es ist eine Ermutigung zu einem einfachen, schlichten Glauben. Jesus, der tut auch das, worum man ihn bittet. Das macht er auch für uns so. Vielleicht nicht so prompt wie bei dem Hauptmann, vielleicht manchmal nicht so, wie wir es erwartet hätten. Aber er hat es versprochen. Die Geschichte ist zum Beispiel der Ermutigung für die Probleme unserer eigenen Gesundheit. Auch damit zu Jesus kommen. Auch die Jesus sagen, beten. Und dann auch daran glauben, dass vielleicht Jesus gerade durch den Arzt dir die Heilung bringen kann, die er dir geben will. Scheuen wir uns nicht davor, unser ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen, so wie der Hauptmann von Kapernaum. Dieses Vertrauen soll sich auf alle Bereiche unserer Seele erstrecken. Und Jesus spricht uns auch zu, dass uns Schuld vergeben wird. Schuld, das ist so diese tiefe Krankheit der Seele. Auch von der Krankheit will er uns befreien. Heute feiern wir den letzten Sonntag nach Epiphanias. Der grobere Weihnachtskreis, der endet heute endgültig. Jesus, der ist an Weihnachten in diese Welt gekommen, damit wir, so wie er, Kinder des himmlischen Vaters werden. Dazu räumt er am Kreuz all das aus dem Weg, was unsere Beziehung belastet. Und ich glaube, heute möchte dir Christus ganz persönlich das Wort zusprechen, das dich und deine Seele gesund machen kann. Im Gottesdienst, da will er dir begegnen. Da sollst du ein Angesprochener sein. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Sprich ein Wort, so kann meine Seele gesund werden. Das ist die Einladung heute. Vertrau ihm und gib ihm dein Leben. Und dann wirst du erleben, wie dieses eine Wort in deinem Leben wirken wird. Lasst uns dieses Vertrauen als Gemeinde haben. Unser Herr muss nur ein Wort sprechen. Und ich, du, die ganze Welt, die wird heil und gesund werden. Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, da hören wir, wie Jesus von seinem Thron ein Wort sprechen wird. Siehe, ich mache alles neu, sagt er da. Kann das auf dein Leben zutreffen? Dass alles neu werden kann, wenn du dieses Wort annimmst. Jesus spricht dich an. Und Jesus, du brauchst nur ein Wort. Und alles wird gesund, wird heil, wird richtig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.